Ich freue mich, euch heute einen absoluten Top-Gast in unserem Studio hier in Köln präsentieren zu können. Volker Hellmeier von der Netfonds AG, Chefvolkswirt dort und mittlerweile auch, würde ich schon fast sagen, so ein halber YouTube-Star, oder?
Ja, wir machen mittlerweile viel mehr über YouTube. Als ich noch bei der Bremer Landesbank war, hatten wir im Jahr 200 Sendungen, NTV, ARD, ZDF, N24 hieß es früher noch. Und das verschiebt sich alles. Einmal, weil die öffentlichen Sender kritische Geister heute weniger gern haben. Vielleicht gibt es da sogar schwarze Listen, wer weiß das schon. Aber NTV, WeltTV, das läuft immer noch, aber nicht in der Präsenz. Und was wir festgestellt haben, ist eigentlich, dass über YouTube und diese alternativen Medien, nennen wir sie mal, wir viel mehr Leute erreichen und das viel fokussierter ist. Und von daher, ja, die Welt verändert sich und wir verändern uns damit auch ein Stück weit, egal ob die Haare grau sind und man ein weißer alter Mann ist oder ein weiser alter Mann, wer weiß das schon.
Das ist der Grund, warum Sie heute hier sind. Also danke, dass Sie den Ruf nach Köln gefolgt sind. Sie sagen, die Welt verändert sich und Sie hatten auch von den Landesbanken gesprochen. Bleiben wir doch mal kurz bei dem Thema Banken, Landesbanken, deutsche Bankenlandschaft. Wir haben ja momentan eine Herausforderung, das heißt, die Zinsen sind im 22 so stark gestiegen wie noch nie. Das bedeutet, Banken müssten eigentlich ihr Portfolio abschreiben bei den Anleihen zumindest und sitzen da auf so einem toxischen Berg irgendwo. Jetzt hat es dann auch schon die ersten Schlagzeilen gegeben von der Pfandbriefbank. Aber auch Landesbanken wurden schon benannt. Die Deutsche Bank wurde auch so ein bisschen benannt, würde ich so sagen. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Müssen Deutsche jetzt wieder Angst haben, im Bankensystem stecken zu sein, stecken zu bleiben? Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Nein, das sehe ich nicht so. Also wir haben einmal ein sehr viel intensiveres Monitoring der Aufsichtsbehörden, ob das jetzt BaFin oder auch Bundesbank, EZB ist, je nachdem. Und wir haben ganz andere Eigenkapital-Szenarien als zum Zeitpunkt 2007, 2008. Also die Eigenkapitalbasis ist sehr viel stärker. Wir haben Reservepuffer im Hintergrund aufgebaut. Also wenn wir uns die Struktur drumherum anschauen, erstmal grundsätzlich losgelöst jetzt von dem Problem, muss man sagen, ist die Substanz innerhalb des Systems drastisch erhöht.
Okay.
Wenn wir uns jetzt das spezifische Problem anschauen, dann müssten wir eigentlich bei jeder Bank in die Bilanzen schauen. Weil es gibt ja auch Zinsswaps. Ich kann ja diese Risiken, die ich habe in meinem Zinsbuch, von lang auf kurz mit sogenannten Zinsswaps, das sind Derivate, neutralisieren. Das heißt, der Bestand, den man vielleicht hat in den Büchern, ist nicht notwendigerweise auch Ausdruck des Risikos.
Okay.
Das heißt, hier brauchen wir eine individuelle Betrachtung. Und damit beschäftige ich mich nicht so, aber da ich weiß, dass die Aufsichtsbehörden genau auf diese Dinge schauen und dort im Moment von Seiten der Aufsicht gesagt wird, das ist im Griff, das ist kein virulentes Problem, kaufe ich das ganze Thema so, auch in dem Sinne.
Verstanden. Jetzt ist natürlich so, wenn jetzt da der gemeine Deutsche, sage ich jetzt mal, auf diese Thematik wieder drauf schaut, der liest so sein Handelsblatt womöglich auch und hört wieder, Pfandbriefbank ist groß investiert in US, sie verdrehen die Augen, Immobilienmarkt oder allgemein in den Markt in den USA. Ist es die Aufgabe dieser Bank, dort die Gelder zu versenken oder warum macht es diese Bank wieder? Und es ist ja nicht eine einzelne Bank, sondern es sind mehrere Banken. Also was steckt dahinter? Ist das eine Idee? Ist das Renditeversprechen enorm? Was ist es?
Ich bin schockiert darüber, dass es wieder passiert. 2007, 2008, Immobilienkrise USA. Ich habe 2007 im Buch endlich Klartext geschrieben, sie kommt. Es wird die größte Krise seit 1929, 32. Und ich habe übrigens auch geschrieben, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, im zweiten Quartal 2009 ist sie für die Weltwirtschaft makroökonomisch beendet. Das war Glück,
sie das
war
eine Punktlandung.
Ja, ja. Stark, ja. Also vorher gesagt, das wird sie und da ist sie zu Ende für die Weltwirtschaft makroökonomisch. Aber das ist auch ein Stück weit Glück. Aber jetzt zurück auf das Thema. Ich habe damals 4 Jahre lang, das wissen Sie vorstellen noch, dafür gearbeitet, dass die Bremer Landesbank die einzige Bank war, Landesbank war, die nicht hypothekenbesicherte Papiere aus den USA gekauft hat.
Okay.
Und meine Analysen waren im Landesbankensektor verfügbar. Und die sagen, ach, der Hellmeier, der Schwarze,
der schon wieder.
Und der schon wieder. Klassisches Ding. So, jetzt gibt es eine Lernkurve. Und jetzt fallen wir wieder drauf rein. Die Amplitude ist nicht vergleichbar, soweit mir das jetzt bekannt ist. Aber es ist doch dasselbe. Mensch, verdammt nochmal, eine deutsche Pfandbriefbank. Was machen wir in der Tat in den USA? Haben wir überhaupt das Wissen, diese Märkte latent so professionell zu begleiten, dass wir die Risiken richtig ermessen können. Mhm. Weil das sind ja langfristige Geschäfte. Nächster Punkt. Sind wir wirklich in der Lage, das amerikanische Rechtssystem, das vollkommen anders funktioniert als unseres, das war übrigens einer der Gründe, warum ich auch bei der BLB gesagt, Bremer Landesbank, lasst die Finger davon. Ihr redet von 0,5 bis 1% Zinsvorteil im Rahmen dieses...
Zu großen rechtlichen Risiken.
Und wir laufen rechtliche Risiken. Fragen wir mal Bayer bei Monsanto, was das heißt. Und so weiter. Also ich kann nur eins sagen, ich frage mich, was wir hier machen und wie der Begriff Verantwortung auf diesen Ebenen definiert wird. Wenn wir das in Europa machen, kann ich es ja noch verstehen, weil wir im Grunde genommen ja in Europa zusammenwachsen wollen. Aber warum in den USA? Warum in einem Land, dessen Wirtschaft als Beispiel nur mal zwar besser läuft als unsere, ca. 2% Wachstum. Toll. Und mein Chefhändler bei der Bremer Landesbank, Kai Fischer, gesagt, tolle Wurst, Banane halbe Höhe. Wenn ich das mir kaufe mit einem Haushaltsdefizit von 8% der Wirtschaftsleistung, 2% Wachstum, dann kann ich nur eins sagen, das ist 6 Sätzen. Würden wir in der Eurozone ein Haushaltsdefizit von 8% fahren? Ich bin sicher, wir hätten mindestens 3% Wachstum.
Okay? Auch drauf gezahlt, ja.
Genau. Aber auch das ist nicht gut, sondern wir brauchen Nachhaltigkeit. Und das sind Dinge, die werden einfach in diese Asset Allocation aus politischer Korrektheit, nochmal, ich betone, aus politischer Korrektheit, aus der Betrachtung herausgenommen. Und damit schafft man eine Asymmetrie, aber die am normativ-faktischen ansetzt. Jahrelang war das auch egal, wie hoch die Haushaltsdefizite in den USA sind. Man schaut nicht hin, das ist nicht marktrelevant, es wird nicht diskontiert. Aber in dem Umbruch, in dem wir uns heute befinden, wo die westliche Welt immer irrelevanter wird im Verhältnis zum globalen Süden, was Wirtschaftskraft anbetrifft, was übrigens auch Innovationskraft anbetrifft, was übrigens auch Tugendhaftigkeit anbetrifft in der Ökonomie. Wenn man das alles sieht, dann muss man sagen, sind diese Grundausrichtungen, die Grundparameter, die wir uns setzen, so belastbar, dass wir auch vor der nächsten Generation bestehen können? Und ich sage, nein.
Interessanter Ansatz. Lassen Sie uns mal, wir haben jetzt gerade so den Sprung über den Teich gewagt, ja. Jetzt lassen Sie uns nochmal zurückkehren, Europa. Es sind ja die aktuellen Inflationszahlen jetzt auch wieder da und die letzten auch schon wieder quasi eingesinkt. So, die Frage ist natürlich, wie geht es da weiter? Wird die Inflation jetzt auf ein verträglicheres Niveau zurückkommen? Wir bräuchten ja eigentlich, und das ist in meiner Wahrnehmung immer ein bisschen falsch dargestellt, wir bräuchten ja eigentlich mal die Deflation, um auf ein Niveau zurückzukommen, dass es bezahlbar wäre. Hat ja jeder Angst davor. Das soll ja auch nicht auch vermieden werden. Klar, da würden Schulden dann aufgewertet werden. Also es hat auch politische Dinge. Aber wie sehen Sie das? Muss es so weitergehen mit der Inflation vor dem Hintergrund der Verschuldung? Kommen wir auf ein normales Niveau zurück? Wie sehen Sie es?
Also wir sind ja schon auf einem nahezu normalen Niveau. Wenn wir jetzt die 2%-Ziel der EZB, der Bundesbank, zugrunde legen, Deutschland liegt bei 2,2% im Jahresvergleich bei Verbraucherpreisen. Wir haben die Erzeugerpreise noch im negativen Bereich, das ist ein Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise. Und in der Eurozone liegen wir bei 2,4%. Also eigentlich müssen wir sagen, das Thema
ist durch.
Und wir haben einen enorm hohen Realzins. Wenn wir mal sehen, 4,5% Leitzins gegenüber 2,2% Verbraucherpreisinflation ist ein Realzins von plus 2,3. Der ist prohibitiv hoch. Und bei der Eurozone sind 2,1%. Prohibitiv hoch. Sowas hat es seit 2009 überhaupt nicht mehr gegeben. Da musste man in Geschichtsbüchern nachlesen, um solche Zahlen mal zu finden. Also von daher sind wir durch. Jetzt kommt noch der Punkt. Wir müssen bei Inflation hat ja viele Facetten.
Ja.
Es kann ja Inflation von außen geben. Mhm. Ja? Rohstoffpreise, genau das, was wir mit der Ukraine-Krise hatten. Mhm. Und diese Erhöhung der Rohstoffpreise wirkt dann auf die Wirtschaft bremsend oder forcierend. Bremsen natürlich. Ne? So, und damit haben Sie doch diese Entwicklung die Funktion einer Zinserhöhung. Die Zinserhöhung soll die Kapitalkosten erhöhen, um die Wirtschaft zu bremsen. So, das macht das eigentlich ja schon. Die Japaner haben überhaupt nicht die Zinsen erhöht, jetzt einmal.
0,1.
0,1% von minus 0,10 auf jetzt 0,0 bis 0,1. Und Japan hat denselben Erfolg wie die USA oder sogar einen größeren in der Inflationsbekämpfung. Da müssen wir uns ja mal fragen, sag mal, war das Ganze dann überhaupt zinssensitiv, dass die Inflation zurückbringen? Oder hat das einfach was mit Basiseffekten dann zu tun? Ich habe meinen Vorjahresvergleich, wenn ich jetzt Ölpreise habe und Rohstoffpreise steigen, dann habe ich im ersten Jahr einen hohen Ausweis, wenn es im nächsten Jahr, weil es nicht, dass die Preisniveaus nicht halten, ein bisschen zurückfällt, fällt das Ganze auch wieder in sich zusammen. Also, vor diesem Hintergrund, die Frage, um die zu beantworten, was passiert mit der Inflation weiterhin, wird von der Geopolitik bestimmt. Wenn wir diese geopolitischen Krisen, Nahost, Ukraine, sich weiter entfalten lassen und eskalieren lassen, dann kann es, dann ist die Wahrscheinlichkeit, so rum, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir wieder Verwerfungen über den Rohstoffsektor bekommen, die massiv sein werden. Die Europa, da wir diese Rohstoffe nicht haben, wir sind davon Importen abhängig, da sind die USA viel besser aufgestellt, die Europa viel mehr betrifft und wo dann auch der Inflationsimpact sehr viel höher sein kann. Also, auf die Geopolitik, das ist der erste Teil der Antwort. Wenn ich mir die Endogenität, also das, was aus der Volkswirtschaft selber kommt, anschaue, mit unserer Demografie, da muss ich sagen, bin ich an sich entspannt. Wir sehen jetzt auch, ja, wir haben Lohnabschlüsse, die sind teilweise sehr hoch. Die Chemieindustrie fordert gerade 7%, nicht die Industrie, sondern die Gewerkschaften.
Oder weniger Arbeit.
Oder weniger Arbeit, ich chill dich zum Erfolg. Nach dem Motto, funktioniert übrigens nicht, möchte ich ganz, funktioniert nicht.
Nachhaltig nicht.
Nicht nachhaltig. Genau, solange man reiche Eltern hat und Speck auf dem Rippen der Volkswirtschaft ist, geht es ein Stück weit, aber nicht dauerhaft. Nein, aber zurück zum Thema Lohn. Wir haben ja auch teilweise zweistellige Lohnabschlüsse gehabt im Bereich Luftfahrtindustrie, Bahn etc. pp. Aber wenn wir einen Durchschnitt uns anschauen, ist das alles noch vertretbar. Mhm. Und das heißt für mich, dass die 2%-Marke ist für mich eher die unterste Linie. Mhm. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in den nächsten 12, 18, 24 Monaten zwischen 2% und 3% maßgeblich bewegen. Und es kann auch mal kurzfristig Ausreißer geben, mal über die 3%. Aber das Thema ist gelaufen. Aber ich sehe jetzt keine Deflation. Wir reden ja teilweise von Deflation jetzt in China. Da haben wir gerade die Verbraucherpreise plus 0,1 im Jahresvergleich. Die waren sogar vor 3 Monaten schon mal im negativen Bereich. Erzeugerpreise minus 2,8%. Und dann sehen wir, die größte Volkswirtschaft, Basiskaufkraftparität, ca. 20% der Weltwirtschaft, China, hat ein disinflationäres und vielleicht sogar deflationäres Problem. Mhm. Und das hat wieder einen Impact auch auf den Rest der Welt.
Ja, unbedingt.
Zumindest im globalen Süden. Mhm. Also da, wo frei miteinander gehandelt werden kann. Wir versuchen das ja gerade einzuschränken, weil wir wollen vielleicht ja Inflation haben. Wer weiß das schon?
Wir brauchen sie, ja, genau.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn das für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos. Und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Wir haben bei uns hier im Büro haben wir eine interessante Beobachtung gemacht. Wir haben mal die Geldmenge M2 genommen und die mit der Kurve der Inflation verglichen und sind zu der Beobachtung gekommen, dass die relativ stark gleich läuft.
Ja.
Und das bringt uns eigentlich zu einer ähnlichen These, dass eigentlich Inflation das Thema durch ist, dass es da eigentlich nicht mehr so weit kommt. Und da docken wir jetzt bei Ihnen wieder an, weil wenn der Krieg kommt, dann heißt es Staatsausgaben, also das sind ja Fiskalausgaben, die dann wieder inflationswirksam werden. Und dann geht die M2 natürlich hoch und dem folgt dann die Inflation oder die Inflation geht etwas vor. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Gehen wir mal, ich habe noch zwei interessante Themen, Reizthemen. Krieg, wir müssen darüber sprechen. Wie geht es da weiter? Da habe ich noch die Frage. Und das andere ist dann natürlich noch der Häuser- und Immobilienmarkt hier in Deutschland, weil da auch viel ja von Enteignungen und all diesen Sachen gesprochen werden. Das sind da so auch YouTube-Lieblingswörter, die da oft auch falsch verwendet werden. Da will ich mit Ihnen mal noch genau drauf schauen. Also bleibt gespannt, wie es hier weitergeht. Krieg, ja, Nahe Osten. Jetzt ist ja so, dass in Teheran gerade heute, wo Sie hier im Büro sind, wurde kurzzeitig der Flugraum gesperrt, dann wurde wieder aufgemacht. Es gibt Drohungen nach Richtung Israel. Es ist natürlich menschlich völlig verwerflich, das können wir jetzt heute hier gar nicht ausdiskutieren, wie schlimm es ist, aber uns geht es ja um die monetären Auswirkungen und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Wie geht's weiter?
Keiner hat eine Glaskugel. Aber ich sage eins, Israels Position, und wir müssen jetzt einfach sehen, welchen Status haben die Positionen, wo wollen will man hin, und dann kann man Wahrscheinlichkeiten daraus ableiten. Israels Status ist im Zuge dieser Krise so isoliert, wie noch nie, seitdem ich Politik an dem Meer anschaue. Das ist seit Anfang der 70er Jahre.
Sie sagen, Israel sei isoliert?
Ja.
Das müssen Sie
und
mir
zwar
erklären.
Auf globaler Ebene.
Okay.
Die Phalanx im Westen fällt. Irland will jetzt Palästina anerkennen. Spanien will Palästina anerkennen. Also in Europa gibt es einen Zwist. Wir haben es zur Staatssache erklärt. Mhm. Staatsräson. Mhm. Die Frage ist eigentlich, wenn das Staatsräson ist und dort werden Völkerrechtsverbrechen gegangen, können die dann auch in Deutschland verfolgt werden, weil wir ja zur Raison die Unterstützung machen? Das ist eine Frage, die wichtig ist. Mal für die, ich bin nicht in der Jurisprudenz, aber sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. In den USA gibt es eine gespaltene Situation wie noch nie zuvor in der Israel-Unterstützung. Das heißt, der Westen ist in der Homogenität der Unterstützung Israels so gespalten wie noch nie. Der globale Süden nimmt hier eine andere Haltung ein. Wenn wir uns anschauen, dass die diplomatischen Annäherungen Israels an die anderen arabischen Länder, Saudi-Arabien und so weiter, dass die zur Disposition gestellt worden ist. Auch Saudi-Arabien hat gesagt, wir gehen zurück, Basis 1967 als Anspruch in der Politik gegenüber Israel. Dann erkennen wir plötzlich, dass diese Position dünn wird. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Herr Netanyahu gut beraten ist, wenn er diese Politik fortsetzt, weil auch über die Türkei kommt jetzt Gegendruck. Das heißt, die Position wird immer schwieriger und gleichzeitig ist im Westen die Homogenität der Unterstützung so fragil wie noch nie zuvor. Und das ist nur eine Beschreibung. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Also ich möchte, da muss man mal vorsichtig sein. So ist einfach eine Beschreibung der Lage, wie ich auf diese Sache schaue. Und für mich heißt das im Umkehrschluss, dass der Druck jetzt in Richtung einer diplomatischen Lösung auf Israel immer schwerer lastet. Mhm. Und wir werden meines Erachtens dort, so wie auch in der Ukraine-Krise, eine diplomatische Lösung bekommen. Das Risikomoment, dass dieser Konflikt mit dem Iran außer Kontrolle gerät und wir einen Flächenbrand bekommen, liegt bei ungefähr 25% bei zunehmender Tendenz. Das ist also erheblich. Das ist das, so ein großes Risiko hat es in meinen Augen noch nie gegeben. Aber auch, weil wir, in Anführungsstrichen wir, ich nehme Israel jetzt mit in das westliche Bündnis hinein, weil wir uns eben auch Dinge erlauben, die man sich vielleicht unter Völkerrechtsgesichtspunkten nicht leisten sollte. Nehmen wir den Beschuss der iranischen Botschaft in Syrien, in Damaskus. Das sind Dinge, da müssten wir eigentlich eine ganz klare Positionierung einnehmen, die wir nicht einnehmen, aus politischer Korrektheit. Und nochmal ein Exkurs aus meinem Buch Endlich Klartext. Politische Korrektheit ist nicht korrekt. Korrekt ist korrekt. Mhm. Die politische Korrektheit ist per Definition die Einschränkung der Korrektheit zugunsten eines partikularen Interesses. Mhm. Und deswegen stehe ich für Korrektheit. Deswegen mag Berlin mich manchmal auch nicht.
Ich habe eine ganz steile These. Ja. Und Sie sind jetzt derjenige, der sie widerlegen soll. Wir sind jetzt im November 2024. Donald Trump wird Präsident der USA und wird die drei größten Konflikte der aktuellen Zeit befrieden, und zwar bis Januar 25. Das Erste, was er macht, er geht nach Texas, er geht in den Süden und wird die Immigration dort stoppen. Das ist eine der größten Konflikte, wo wir nicht drüber sprechen. Das Erste, was er macht, macht er sofort, das wird noch im November passieren. Als Zweites fliegt er nach Kiew, wird dort einen Unterhändler einladen und sagen, pass auf, Freunde, Ukraine könnt ihr haben, ihr werdet eine pro-russische Regierung hier installieren. Hier ist aber Schluss, ne? Also ihr könnt nicht mehr weiterschießen, nicht mehr weiter kämpfen. Wir müssen das irgendwie jetzt neutrales Gebiet, da müssen wir noch ein bisschen drüber diskutieren, noch mal ein bisschen verhandeln, aber kein Schuss wird hier mehr geschossen. Ende der Diskussion. Und dann fliegt er von Kiew, fliegt er runter oder rüber, wie auch immer, in den Nahen Osten und sagt, pass auf, Freunde, hier ist Geld vorbei und die Unterstützung ist vorbei. Jetzt ist Frieden, jetzt ist Ruhe hier. Ansonsten kriegt ihr es mit mir zu tun. Und dann fliegt er wieder in die Staaten. Falsch oder richtig?
Der Gedanke gefällt mir. Gedanke. Weil ich bin Humanist, ich möchte nicht weiter Menschenleben wegen geopolitischer Interessen opfern und ich möchte, dass wir Weltfrieden haben, dass wir die Weltwirtschaft optimieren, dass wir Wohlstand schaffen und damit die wichtigen Themen, die wir darüber hinaus noch haben, beordnen können, gemeinsam. Also von daher wünsche ich mir das. Ich halte dagegen. Ich sage, folgendes Szenario ist wahrscheinlich.
Ja, Altmaier sagt dagegen, genau.
Ukraine-Krieg, ja, das wird befriedet, wenn er Präsident wird. Die USA ziehen sich raus. Und Europa kann das alleine nicht wuppen.
No.
Weil im Zweifelsfall sagt Trump einfach, dann liefern wir nicht mehr die Waffen. Punkt, aus, Ende.
Vorbei.
Krieg vorbei. Vorbei. So wie Drohung gegen deutsche Automobilbauer. Der Mann ist gut dafür, der schießt aus der Hüfte. Also das Thema würde in meinen Augen in der Tat in eine friedliche Konstellation kommen. Trump ist aber an sich ein sehr starker Israel-Unterstützer.
Okay.
Und deswegen sehe ich die Situation im Nahen Osten hier differenzierter. Und ich sehe auch die Situation mit China, nicht militärisch, aber wirtschaftlich, diffiziler. Also auf den Punkt gebracht, innenpolitisch ja. Und ich stimme vollkommen zu. Das heißt, wir sehen dieses Thema Immigration. Wir haben da sowieso eine sehr laxe innere Einstellung. Das ist in Amerika, wird anders diskutiert. Wir schauen ja gar nicht wirklich auf die amerikanische Seele. Wir schauen auf amerikanische Medien, die das produzieren, was wir wissen sollen, aber nicht das, was passiert. Das ist ein riesiger Unterschied. Da muss man regionale Presse auch mal lesen. Ich tue mir das bisweilen an. Also, da bin ich dabei. Dieses Thema wird er beordnen. Ukraine wird er beordnen. Israel, Nahe Osten ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, das sehe ich differenzierter. Da sehe ich Trump stärker noch, als jetzt Biden es kann, auf der Seite von Israel und Netanyahu. China wird es ein härterer Wirtschafts- und Finanzkrieg, definitiv, die Auseinandersetzung, auch mit Europa, Wirtschafts-Finanzkrieg, den führen wir schon seit Jahren. Muss man ganz ehrlich sagen. Nur in der Wahrnehmung ist es nicht so, weil der hat nicht so viele Schlagzeilen. Und nur Schlagzeilen für die, die sich für Wirtschaft interessieren. Aber da wird es zunehmen. Und ja, aber es wird interessanter. Ich bitte wirklich darum, dass wir endlich die Lehren des letzten Jahrhunderts, was Kriege anbetrifft, ernst nehmen. Das gilt auch für unsere deutsche Politik.
Ja, klar.
Ich bin ein Kind. Ich war bei der Bundeswehr. Ich bin Ausbilder als Wehrpflichtiger gewesen, als W-15er bei der Luftwaffe, Luftwaffenausbildungsregiment 7. Und mein Landesvater war damals der spätere Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg. Und er hat mich eingeladen, weil ich mich eingesetzt habe. Wir waren Bürger in Uniform. Übrigens, meine Überlebenszeit, hätte es damals einen Konflikt gegeben, lag bei 24 Stunden. Und viele Menschen vergessen heute, die in Amerika unsere Freunde sagen, halt, wir waren das Theater of War, das Kriegstheater. Das heißt, natürlich will ich die Soldaten erstmal gut genährt in den Konflikt bringen. Marshallplanhilfe. Das war kein Altruismus, sondern es war ähnlich wie bei Südkorea auch, wie in Japan. Aufbau, ja, der Wirtschaft wieder auch aus einem humanistischen Grund, keine Frage, das will ich nicht absprechen, aber es ging auch immer um geopolitische Taktik. Ja, und Taktik. Und natürlich musste Deutschland funktionieren, besser als die DDR. Und natürlich brauchten wir ja auch Wohlstand. Aber im Zweifelsfall waren wir die Verfügungsmasse in einem militärischen Konflikt. Und das wird immer, wird diese Diskussion wird vollkommen weggewischt. Mir war das sehr bewusst damals. 24 Stunden Überlebenszeit. Wir waren das Kanonenfutter.
Wahnsinn. Ich weiß, wir wollten noch über den Häusermarkt sprechen, ja. Oder ich vielmehr. Aber Sie bringen mich zu anderen Themen noch, die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Also schauen wir uns mal die chinesische Wirtschaft an.
Ja.
Übrigens mal eine Frage an Sie. Heißt China oder China? Wir werden oft.
Ich sage China.
Ich sage auch China.
Ja, aber viele sagen China.
Also ich bin gespannt.
Aber ich heiße nicht Helmut Kohl.
Okay. Also bin ich gespannt, wie ihr das seht, aber gerne in die Kommentare.
Ja.
Da bleiben wir mal bei BYD, ist ja der Autobauer, der Elektrobauer, Elektroautobauer. Und dem hindert ja nur noch eins davor, europäische Straßen mit nicht 1 Million, nicht 10 Millionen, sondern fast Hunderten von Millionen elektrischen Autos zu fluten. Nämlich, dass sie nicht die Schifffahrtskapazitäten haben,
die
sie aber gerade bauen. Würden Sie heute Aktien von Volkswagen, BMW, Mercedes kaufen?
BMW, Mercedes auf jeden Fall, VW nein. Warum? Zu viel Elektromobilität. Es ist eine Übergangstechnologie und diese einseitige Fokussierung, die es bei Volkswagen gab, die gab es nicht bei BMW und die gab es nicht bei Mercedes. Die halte ich für ein Risiko.
Aber der Staat hilft ja bei VW, da brauchen wir keine Angst haben, oder?
Das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also es gibt auch viel Substanz im Unternehmen, man kann immer wieder zurück. Fakt ist, Der Verbrenner bleibt, das ist meine erste These. Wir haben die Diskussion jetzt ja auch in der Europäischen Union. Auch weil er einfach effizienter ist. Es gibt ja heute neue wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, okay, Wasserstoff und E-Mobilität ist am Ende. Vorne ist der Diesel. Wer ist Weltmarktführer im Diesel in der Technologie? Sind wir. Weil es eine sehr filigrane Technik ist. Deswegen habe ich mich auch eingesetzt. Kleiner Exkurs, mein lieber Freund Hans, Nachnamen lassen wir jetzt hier weg. Wir hatten Patente, wir hatten die TU Dresden und das Fraunhofer-Institut Weltmassenabscheidetechnik. Wir hatten eine Lösung für den Diesel, applizierbar auf Schiffsdiesel, jede Form. Und was wurde uns in Berlin gesagt? Der Verbrenner wird getötet. Dann wollten wir nicht mehr Geld dann versenken. Daran hängen in Deutschland hunderttausende Jobs, Familien, ganze Strukturen und auch ganze Bundesländer, wenn wir uns das mal anschauen, Ecke.
Das sind Millionen von
Und die Zulieferindustrie, der Dienstleistungssektor, da denkt, verdammt nochmal, was machen wir hier? Und das wäre ein Teil zunächst der Lösung für die nächsten 25 Jahre, weil wir werden Zeit brauchen. Das erkennen wir jetzt auch. COP28, die letzte Sitzung war das erste Mal eine, die pragmatisch war, die genau das auch wahrnimmt, sagt, was die Internationale Energieagentur sagt. Leute, um die grüne Transition überhaupt zu produzieren, brauchen wir mindestens bis 2050 so viele fossile Brennstoffträger wie im Durchschnitt 2021. Punkt. Ja, und wenn wir das dann, und wenn wir diese Energieform dann diskriminieren, und das tun wir in unserem Wirtschaftskreislauf, machen wir uns immer abhängiger von den Ländern, die es nicht tun. Und dann wundern wir uns über unsere Abhängigkeit. Das ist mal intellektuell richtig hochwertig, oder?
Das ist ja. Was machen wir? Wir gehen ja noch einen Schritt weiter und sagen, wir schalten ja dann auch noch die Atommeile ab und all das. Die ganze Welt forscht an nachhaltigen Atomlösungen. Vielleicht sind sie auch noch nicht da, bitte. Ich bin kein Atomexperte, ja. Ich lese da viel. Aber warum tun wir es immer und immer wieder? Weil die Wahrheit ist, der kleine Mann zahlt es ja.
Ja.
Wissen Sie, der viel Geld hat, denen ist es doch egal, ob heute das Doppelte an Energiekosten kommen. Aber der heute 1.000 Euro nachzahlen muss, und eh schon.
Wir haben gerade die aktuelle Armutsstatistik bekommen. 21,2% sind arm oder armutsgefährdet. Der Bevölkerung. Wir reden von 17,7 Millionen Menschen. Und diese ganze Politik forciert das immer weiter. Und es ist verantwortungslos. Wir haben eine Technologiefeindlichkeit. Die ist wie eine Ideologie. Auch die grüne Ideologie ist eine Ideologie, weil sie Fakten ausblendet. Immer wenn ich Fakten ausblende, im Normativ-Faktischen, wenn ich mir also nur einen Teil der Gesamttorte anschaue und da drin ist alles logisch, aber wenn ich das in die Gesamttorte einfüge, ist es das nicht mehr. Das ist Ideologie, dieses ein Teil, pars pro toto, ein Teil fürs Ganze. Und ich kann nur eins sagen, jedes Mal, wenn Deutschland ideologisch geführt worden ist, waren wir ein Drama für uns selbst und die Welt. Und jedes Mal, wenn wir pragmatisch geführt worden sind, dann waren wir ein Nutzen für uns und die Welt. Und ich bin atemlos. Diese Technologiefeindlichkeit, ich will es an Zahlen mal deutlich machen. Wir hatten ja 1871 bis 1914 die Gründerzeit, richtig? Deutsche Siemens 1841, Deutsche Bank 1871, deutsche Chemieunternehmen zwischen 1880 bis 1900 gegründet, Vorgänger von Bayer, BASF und so weiter. 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, war Deutschland in über 90% aller Wissenschaftsfelder weltweit führend und in der industriellen Anwendung. Wir waren das Paradepferd der Innovationskraft der Welt. Heute, Aspie Institute, Australien, hat 44 Technologiefelder definiert, die für die Welt von heute und morgen von höchster Wichtigkeit sind. Jetzt frage an Sie, in wie vielen führt, ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten, in wie vielen führt China? 44, 20 oder 37? Was meinen Sie?
Sie haben 37.
37, das, Sie wissen was. Sehen Sie. Und jetzt schauen wir weiter. Jetzt schauen wir mal, wer ist die Nummer zwei? USA oder Europa?
USA.
Sie haben ein gutes Gefühl. So. Und wie viel hat USA? Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten. 0 oder 7?
7.
Und wie viel hat Europa? 0. Und das sagt etwas aus über Zukunftsfähigkeit. Wissen Sie, Wissen ist Macht. Und Unwissen ist Ohnmacht. Ja. Und wir haben diese Technologiefeindlichkeit, die konnotiert ist mit der grünen Politik. Das war damals Biotechnologie und so weiter. Die Lösungen für die Zukunft dieser Welt werden technologisch geliefert. Sie liegen nicht im Verzicht, dass man wieder auf Bäumen lebt. Das ist es definitiv Wahnsinn. Nicht. Ich glaube, gibt es Ex-Grüne oder mit grüner Parteimitgliedschaft Eva Herrmann. Wenn ich das höre, dann stehen mir die Haare zu Berge. Da kann ich nur sagen, dann wird hier auch unsere Demokratie fallen. Und das möchte ich hier sagen.
Das weiß die Dame aber nicht.
Demokratie funktioniert nur bei Wohlstand, weil man braucht ein Staatsvertrauen dafür, dass der Staat handlungsfähig ist. Und wenn wir die Wirtschaft zerstören und die alle Einkommen für Staat und private Haushalte kommen nur von der Wirtschaft, direkte Zahlungen oder indirekte Zahlungen, die kommen nicht vom Staat, der ist ein Umverteiler. Und wenn wir die Wirtschaft an die Wand fahren, dann bricht dieses System, das hatten wir schon mal 1929, 32, Folge 33. Kein Land auf der Welt müsste diesbezüglich so sensibel sein, dass man als guter Demokrat erstmal ein guter Ökonom sein sollte. Das geht jetzt auch an die Adresse von Herrn Habeck. Als Wirtschaftsminister sollte man bestimmte Begrifflichkeiten aus dem FF beherrschen und die Komplexitäten der Wirkungskanäle der eigenen Politiken unbestechlich verstehen und deren Risiken und Chancen abschätzen können. Und das findet, sage ich ganz deutlich hier, nicht statt. Und das macht mir Sorgen.
Herr Hellmeier spricht Klartext. Ich bin Ihnen da unglaublich dankbar dafür, weil das deutlich rüberkommt. Bitte teilt das Video. Ich glaube, es gibt ganz, ganz tolle Phasen in diesem Video. Und ich will noch ein abschließendes, der Häusermarkt.
Ja.
Wirtschaftsgüter mit Bargeld bezahlen, die Dinge des täglichen Lebens mit Bargeld bezahlen. Es wird immer mehr darüber nachgedacht, diese Freiheitsaspekte uns Bürgerinnen und Bürgern zu nehmen. Das wird große Folgen haben auf ihr Vermögen und sie können sich davor schützen. Sie können sich vor den Einfluss der Politik schützen, unser Bargeld weiter wegzunehmen. Wenn das für Sie interessant ist, dann laden Sie sich unseren kostenlosen Bargeldreport herunter. Sie finden diesen unterhalb dieses Beitrags.
Wir bieten einen Vermögenscheck im Rahmen unserer Fondsgesellschaft an, wo wir eben anbieten, ob nicht bei Kunden womöglich einzelne Anlageklassen übergewichtet sind und manche untergewichtet sind. Es macht ja viel Sinn, in Gold zu investieren. Es gibt aber Menschen, die haben nur ihr Geld in Gold und manche haben alles in Aktien und alles haben es in Immobilien. Herr Hellmeier, Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen gerade bei uns anrufen und sagen, ich würde gerne mein Haus verkaufen, aber ich kann es nicht mehr verkaufen. Die haben das für so viel Geld gekauft, vielleicht hergerichtet. Sie haben einen Traum gelebt, der eigentlich immer noch Realität sein könnte, aber ein Mann hat sie ihnen genommen. Und da wird oft dann auch dieses Thema mit Zwangshypothek und all diese Sachen gefragt. Wir werden gefragt, kommt jetzt diese Zwangshypothek? Das kann ich morgen in mein Grundbuch reinschauen und steht da 30.000 Euro abzutragen über die nächsten 30 Jahre? Dann sage ich, nein, wach auf. Es ist doch schon längst passiert. Dein Ding ist doch schon viel, viel weniger wert. Wie sehen Sie das?
Für mich ist das, was wir mit dem Heizungsgesetz gemacht haben, und daran, das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht der Zins, sondern das Heizungsgesetz. Damit wird ein Bestand an Immobilien, wurde abgewertet, in der Größenordnung zwischen 20-40%.
Aber über ganz Deutschland?
Über ganz Deutschland, ad hoc. Und da würde ich mal das Bundesverfassungsgericht gern fragen, weil Eigentum ist geschützt. Und wenn ich vor 3 Jahren ein Haus gekauft habe mit einer Heizungsanlage, die vollkommen à jour war, dann habe ich einen Vertrauensschutz bezüglich meines Eigentums zu haben. Und dann hat hier Herr Habeck und diese Regierung nichts zu suchen. Und jetzt bringe ich es auf den Punkt. Und dann sind wir genau bei dem, was ich eben sagte mit Ideologie. Wenn wir das umsetzen täten, würde es circa kosten, aktuelle Schätzung, 1,5 Billionen Euro, die maßgeblich von den privaten Haushalten zu schultern sind. Wir haben eine Staatsverschuldung von 2,5 Billionen. 62% der Wirtschaftsleistung. Also 2/3 der aktuellen Staatsverschuldung wird als Belastung auf die nächsten Jahre den privaten Haushalten zugemutet. Und jetzt kommt der Punkt. Und wir sparen durch dieses Heizungsgesetz so viel CO2, wie China derzeit an einem Tag produziert.
Wahnsinn.
Also unter einer Grenznutzenbetrachtung ist das vollständig irrational. Und weil es irrational ist, jetzt die Logik, ist es extrem verantwortungslos.
Ja.
Mein Vorschlag, ich bin ja konstruktiv, kritisieren kann ja jeder. Mein Vorschlag ist, dass die gesamte Europäische Union ein 1/15 davon in die Hand nimmt, 100 Milliarden über die nächsten 10 Jahre, also pro Jahr 10 Milliarden, vollkommen überschaubar. und wir damit Gebiete in der Europäischen Union oder in der Europäischen Union aufforsten, nach neuesten Feuersicherheitsgesichtspunkten, also Mischwälder etc. pp., damit haben wir einen viel höheren CO2-Impact als mit diesem Irrsinn. Und das ist verantwortliche Politik und nicht das, was hier gemacht wird. Was hier gemacht wird, ist für dieses Land seit Gründung Deutschen Reich 1871, wenn wir die DDR mal mit der die DDR als Geschäftsmodell außen vor lassen, dann ist das noch nie vorgekommen, was hier passiert. Und ich muss sagen, die Toleranz der Bürger ist das, was mich eigentlich erstaunt. Mhm. Denn das ist ein Eingriff, der markant ist. Der viel Geld hat, der kann es vielleicht und ohne Fremdmittel arbeitet, der kann das vielleicht verschmerzen. Aber der sein Leben lang gespart hat, um sein Häuschen abzuzahlen, oder jetzt vor 5 Jahren das gekauft hat, der ist in einem Stresszustand, den er selber nicht zu verantworten hat, sondern der durch eine Partei, die gerade noch 13-15% Wähleranteil hat, bestimmt ist. Und diese Politik wird mitgetragen von einer Partei der SPD, die mal für den kleinen Mann stand und die kleine Frau. Die Absurditäten, die wir heute erleben, wenn wir uns das Ganze intellektuell mal zuführen, sind historisch einmalig.
Ja.
Ich möchte eine pragmatische Politik. Eine Politik, wo die Bürger und die Unternehmen auf Rahmendaten vertrauen können, die verankert sind, um überhaupt zu investieren. Warum wird nicht investiert? Weil man gar nicht weiß, was passiert. Aber bei einer Investition habe ich Zeiträume von 10 bis 20 Jahren. Diese Regierung ist ein Risiko für den Investitionsstandort. Und wenn der Investitionsstandort wegfällt, Gnade uns Gott. Nochmal, alle Einkommen kommen von den Unternehmen, direkt oder indirekt, nicht vom Staat. Und die Summe aller Unternehmen nennt man Kapitalstock. Und wenn dieser Kapitalstock kleiner wird, dann nehmen die Einkommen für Staat und private Haushalte laufend ab. Dann gehen wir in einen Verarmungsprozess, der historisch einmalig war oder ist oder sein wird.
Lieber Herr Hellmeyer, vielen Dank für diese ganz offenen, ehrlichen, direkten Worte. Eine Bitte, teilt dieses Video. Ich glaube, dass diese Inhalte wirklich nach außen getragen werden müssen. Vielleicht erreicht es ja auch mal die höchsten Kreise. Ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Exkurs. Und das ich mache es auch hier. Ich habe Herrn Habeck, und das biete ich jedem an. Ich bin nicht parteipolitisch gebunden. Ich biete an die Expertise, die in vielen Sachen in der Vergangenheit, Seidenstraße, Belt and Road Initiative, MBS-Krise, die lest alles in meinem Buch, endlich Klartext. Ich biete an, dass meine Expertise kostenlos von dieser Regierung genutzt werden kann. Es ist mir vollkommen, es geht mir um dieses Land, es geht mir nicht um eine Partei, es geht mir nicht um ein Partikulares, sondern es geht um ein generelles Interesse. Und ich glaube, ganz viele meiner Kollegen würden das ganz genauso sagen. Und für die spreche ich einfach auch. Wir brauchen Profis. Wir können uns Amateure nicht mehr leisten.
Punkt. Vielen Dank, lieber Hellmeyer. Dankeschön.